Frankfurt im August 2018. Ich bin auf dem Sommerfest von Deck 13. Es gibt Bier, Pulled Pork und jede Menge Wespen, die sich nicht entscheiden können, ob sie lieber in dem einen ertrinken oder mit dem anderen davonfliegen sollen. Der Hof des neuen Firmengebäudes ist brechend voll, trotz der erdrückenden Hitze. Eingeladen sind Mitarbeiter, Angehörige, Freunde, die Stimmung ist ausgelassen. Auf einer improvisierten Bühne stimmt Christian Stammvoll gerade seine Gitarre. Der Realschullehrer und Hobbymusiker hat für den Soundtrack von The Search 1 einen Song beigesteuert, Prisoner. Das Lied ist gewissermaßen die Erkennungsmelodie für die sicheren Speicherräume des Spiels. Heute ist er extra aus der Nähe von Stuttgart angereist, um ein privates Mini-Konzert zu geben. Wenn er Prisoner spielt, flüstert mir ein Game Designer zu, dann stöhnen hier bestimmt gleich alle, weil das Lied kann inzwischen keiner mehr hören. Und dann spielt er natürlich dieses Lied und der Game Designer steht vor der Bühne und singt mit. Die gute Stimmung, so jedenfalls mein Eindruck, ist auch dem Umstand geschuldet, dass jenes Damoklesschwert namens E3 nicht länger über der Entwicklung von The Search 2 schwebt. Mehrere Monate lang hat ein Teil des Teams intensiv am Demo-Level für die Messe gearbeitet und noch wenige Wochen vor Beginn der E3 sah dieser Level für einen Außenstehenden nicht so aus, als könne oder solle man ihn der Öffentlichkeit präsentieren. Denn etwa die Hälfte dieses Parklevels war weiß. White Blocking nennt sich diese Technik, bei der ein Level zunächst mit simplen geometrischen Formen aufgebaut wird. Ein Berg beispielsweise könnte als weißes Dreieck repräsentiert werden, ein Haus als einfaches Rechteck. Texturen, 3D-Modelle und ähnliches werden erst integriert, wenn der Level in diesem White Blocking-Zustand gut genug funktioniert. Das hat zwei Vorteile. Zum einen sind die Level schon sehr früh in der Entwicklung spielbar und einzelne Mechaniken können sozusagen in der Live-Umgebung getestet werden. Zum anderen sind Änderungen am grundlegenden Level-Design und Konzept schnell erledigt und verursachen quasi keine Kosten, weil es noch gar keine aufwendigen grafischen Elemente gibt, die man neu erstellen oder wegwerfen müsste. Der Nachteil? Für die PR-Arbeit muss man mindestens einen dieser Level aus seiner organischen Evolution reißen, deutlich vor dem eigentlichen Zeitplan mit der Produktion von Grafik- und Soundelementen beginnen, noch nicht vorhandene oder funktionierende Gameplay-Elemente geschickt kaschieren und intern bekannte Bugs wie beispielsweise T-Poses vermeiden, bei denen Charaktermodelle plötzlich stocksteif die Arme abspreizen, sodass sie aussehen wie der Buchstabe T, daher der Name. Zur Einordnung, während der auf der E3 und später auch auf der Gamescom gezeigte Level von The Search 2 für einen externen Beobachter fertig wirkt, befinden sich zu diesem Zeitpunkt noch alle anderen Abschnitte des Spiels mitten im beschriebenen White-Blocking-Zustand und bestehen größtenteils aus kahlen weißen Blöcken und Formen. Als ich in einigen Messe-Previews von der abwechslungsreichen Spielwelt lese, muss ich schmunzeln. Diese Spielwelt nämlich existiert auch bei Deck 13 bislang nur in Konzepten, Köpfen, Zeichnungen. Sie ins tatsächliche Spiel zu übersetzen, aus weißen Blöcken eine glaubwürdige atmosphärische Science-Fiction-Metropole zu machen, das steht erst noch auf der To-Do-Liste und wird eine der großen Herausforderungen der kommenden Monate sein. Aber zurück zur E3. Der Game- und Level-Designer Alexander Bönecke war während der Messe für das Live-Spielen vor der Presse verantwortlich und schildert diese spezielle Herausforderung folgendermaßen.
Es gibt immer die Gefahr von einem Freeze oder Crash in der Präsentation, aber das ist gar nicht passiert. Es gibt einige Known Issues, die auftreten können, wo ich auch trainiert bin, möglichst so zu spielen, dass sie nicht auftreten. Das ist, wenn zum Beispiel Characters von ihrer navigierbaren Fläche runtergeschlagen werden. Dann sieht es zwar so aus, dass sie irgendwo auf dem Stein stehen oder so, aber können nicht mehr navigieren. Dann können sie zum Beispiel in T-Pose gehen oder aufhören anzugreifen oder so. Da gab es zwei Situationen, wo das sehr knapp war. Ich glaube, ich habe auch für eine Sekunde den T-Pose gesehen. Die einzige Möglichkeit, das dann aufzulösen, ist schnell hin- und draufschlagen und hoffen, dass er rauskommt. Ist aber auch immer gelungen, soweit. Andere Situation hatte ich, da habe ich aus Versehen fast einen Berg hochgeschlagen. Da war dann die Lösung, schnell die Kamera wegdrehen, damit es keiner sieht. Hat auch keiner gesehen.
Was in der Präsentation oder in den mittlerweile veröffentlichten Gameplay-Videos wie ein normales Spielen wirkt, ist in Wirklichkeit über Wochen hinweg trainiert und verfeinert. In diesem Fall nicht deshalb, um jemanden hinters Licht zu führen, alle gezeigten Features sind auch tatsächlich in Arbeit, sondern einfach, weil in diesem Entwicklungsstadium ein normales Spielen noch überhaupt nicht möglich ist. Bei manchen Gegnern funktioniert die KI noch nicht richtig, anderswo fehlt die Kollisionsabfrage, Fähigkeiten und Schadenswerte sind noch nicht im Ansatz ausbalanciert. Zur Sicherheit übrigens hatten Alexander Bönicke und Lead-Designer Adam Hetenji in Los Angeles nicht nur ein Gameplay-Video dabei, das zum Einsatz gekommen wäre, wenn das Spiel auf den Rechnern vor Ort partout den Dienst verweigert hätte, sondern auch eine aktuelle Version von The Search 2 zusammen mit den korrekten INI-Einstellungen auf USB-Sticks, die mit Windows 8 Recovery beschriftet waren, damit sie bloß kein Interesse bei einem zufälligen Beobachter auslösen.
Dann, was vielleicht eine interessante Anekdote ist, ist, dass ich persönlich als Spieler mit dem Gamepad verwende eine besondere Einstellung, und zwar invertiere ich die Kamera horizontal, was wohl angeblich niemand sonst tut, also zumindest hier in der Firma außer mir nicht. Muss so ein bisschen meine Gaming-History sein. Ich habe viel Nintendo 64 gespielt früher und da hatte man die C-Buttons, die ja kein Stick waren, und ich glaube, die waren horizontal invertiert in verschiedenen Spielen. Aber gut, jedenfalls muss das in dem Bild richtig eingestellt sein. Deswegen brauchten wir unsere eigene Settings-INI. Und da gibt's noch ein Feature in der Demo, dass man mit dem D-Pad zwischen dem normalen Modus und diesem invertierten Modus umstellen kann, extra für die Demo. Wenn man das in der Demo macht, dann steht rechts unten Alex Mode Active or Inactive.
Ob sonst noch jemand aus der Firma in Los Angeles war, will ich von Alexander Bönicke wissen.
5 sogar von Deck 13 waren wir. Adam, Head of Game Design, mein Chef, ich. Head of Art, Tim. Creative Director, Jan Klose. Und natürlich Matthias als für Business Relations, also er hat da viel mit anderen Companies, Publishern geredet. Der war selber nicht so viel bei uns am Stand und hat bei der Demo und Präsentation selbst mitgemacht, aber war auch da.
Ach, und Jan und Co., die haben alle auch tatsächlich bei der Demo mitgemacht?
Ja, also gespielt und präsentiert haben Adam und ich. Jan und Tim waren da für Interviews und generelle Checks von der Demo, ob alles funktioniert, ob alles richtig ist, ob die Präsentationen gut sind und ob es da noch Feedback für uns gibt. Wir haben ja, wie wir da waren, das live noch Sachen geübt und angepasst, basierend auf den Reaktionen, die wir gesehen haben.
So, und dann hattet ihr euer eigenes Kapuff, wie das ja in der genau. E3 so üblich ist. Mit wie viele Leute gingen rein?
16 Sitze waren drin. Es waren 3 Räume hinten direkt in dem Stand von Focus. Also du hattest vorne diese Play Area, dann eine kleine Schranke und dann so ein Roundtable für Meetings on the go und PR und so und kleine Sitze auf der Seite und hinten 3 Türen für die ganzen Produkte und Search hatte halt seine eigene Tür. 16 Leute haben reingepasst, war eigentlich ganz okay der Raum. Die Wände waren möglichst schallisoliert. Nicht perfekt, weil die Decke war irgendwie offen, hatte nur so ein Tuch drüber, aber mit Speakern und Mikrofonen ging das dann schon. Wir hatten es manchmal ganz voll, manchmal aber auch nur nicht mal halb voll. Ich würde sagen, im Schnitt pro Präsentation hatten wir so 8 bis 10 Leute drin.
Über 3 Tage,
am Tag im Schnitt 10 Präsentationen. Haben wir ausgerechnet 30 Präsentationen, 240 Leute haben es so in etwa gesehen, übergeschlagen.
Und ich nehme an, ihr habt jetzt ja erstmal die Version getestet nochmal, bevor ihr die erste Präsentation gemacht habt.
Ja, also als wir angekommen sind, war es natürlich desaströs. Es lief schon auf dem Screen. Tim hat gleich gesehen, der Screen, Farben und alles total off, ging gar nicht. Also erstmal Fernbedienung in die Hand genommen und den Screen für 1-2 Stunden getweakt. Wie schon gesagt, die Einstellungen im Bild waren auch komisch. Dann haben wir unsere USB-Sticks gezückt, Settings in ihr rüber kopiert, dann war das schon etwas besser. Und dann hatten wir noch so ein paar Soundprobleme. Der Speaker, der da war, war auch nur suboptimal, hat es nicht so richtig rübergebracht, was wir hier eigentlich gemacht haben. Fokus ist dann aber, nachdem wir das angesprochen haben, rübergefahren zu Best Buy und hat ein neues Soundsystem gekauft, direkt angeschlossen. Ging dann auch.
Jetzt hast du gesagt, es gab Feedback dann von Jan und Tim. Was war denn so das Feedback so nach dem ersten Tag oder am ersten Tag?
Ja, so am Anfang noch so Sachen, die die Demo dahingehend verbessern sollten, wie wir sie geplant haben. Also für Tim natürlich immer wichtig, ja, hier dreh nochmal in der Situation die Kamera so, damit dieses Vista hier nochmal besonders gut rauskommt, weil das ist der Money Shot, das sieht richtig geil aus hier im Level. Und von Jan wahrscheinlich so Sachen wie hier dieser Gameplay-Moment war besonders gut, wie du die Aktion ausgeführt hast. Vielleicht kannst du das noch öfter highlighten. Wir haben eine Situation in der Demo, hast du die Demo gesehen, wo man diesen einen Typen den Wasserfall runterstürzt.
Das war in der Vorbereitung eine besonders kritische Stelle für uns, weil diese Aktion auszuführen ist extrem schwierig, ohne dass irgendwas kaputt geht und ohne dass man selber runterfällt. Und am ersten Tag haben wir bestimmt eine Stunde investiert, um diese Situation zu üben und haben dann tatsächlich eine Reihenfolge an Aktionen, die man ausführen kann, gefunden, die diese Situation zu fast 100% erfolgreich ausgehen lassen. Also sowas haben wir auch gefunden und so den Playthrough halt auch sicherer gemacht und besser.
Hast du irgendeinen Journalisten erkannt? War irgendjemand, den man aus Deutschland kennt oder so zufällig da?
Nö, ich kenne mich da aber nicht so aus. Okay. Ich kenne so ein paar Social-Media-Influencer vom Gesicht her, aber auch nicht vom Namen, aber es ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen. Aber ich weiß, dass einige wichtige Leute da waren. Wir hatten ja ein Schedule, wo dann immer drauf stand, wer kommt und von welcher Company kommt er. Also wussten wir auch, welche Präsentationen wichtiger sind als andere.
Aber war das extra markiert so ein bisschen?
Ja, war dann zum Beispiel Game Informer fett gedruckt, IGN fett gedruckt auf dem Kalender. Aber es waren dann auch voll die No-Name-Magazine oder Outlets da. Und die waren nicht gehighlightet. Also da wussten wir schon, welche Präsentation, wo es drauf ankommt. Aber wir haben am Ende eh alle gut gemacht.
Dabei ist Alexander Bönecke eigentlich für ganz andere Level des Spiels verantwortlich und eher durch glückliche Umstände in die Rolle des Messevorspielers geraten.
Das Ding ist einfach, ich habe mich bei meinem Chef erkundigt, ob da Platz ist, weil ich habe mich schon immer dafür interessiert, da mal hinzufahren. Professionell. Ich war vor 2 Jahren schon mal privat da. Also ich habe damals schon in Games gearbeitet, allerdings nicht bei Deck 13. Also habe ich schon so ein bisschen E3-Erfahrung und ich fahre einmal im Jahr nach Los Angeles in Urlaub. Also habe ich ein bisschen Amerika-Erfahrung und die ganzen Punkte und die Tatsache, dass die üblichen Verdächtigen teilweise nicht unbedingt dahin fahren wollen, mit denen das auch sehr anstrengend ist, haben dann dafür gesorgt, dass da Platz für mich war.
Den Hut bei diesem einzigen, bislang öffentlich bekannten Level von The Search 2 hat eigentlich Alina Dresmann auf. Sie ist Owner des Abschnitts T3, wie er intern auch genannt wird. Die Level-Design-Teams bei Deck 13 bestehen in der Regel aus 4 Personen, 2 Level-Designer und 2 Artists mit jeweils einem verantwortlichen Owner auf Art- und Game-Design-Seite. Diese 4-köpfigen Teams sitzen nicht nur im selben Büro, sondern Schreibtisch an Schreibtisch. Eine Lektion aus früheren Projekten, wo die Kommunikation zwischen Art- und Level-Design nicht immer reibungslos funktioniert hat, auch durch die räumliche Trennung. Als ich kurz vor der E3 zum ersten Mal mit Alina Dresmann spreche, befindet sich ihr Level gerade in der heißen Polishing-Phase. Er wird das erste sein, was die Öffentlichkeit von The Search 2 sieht. Und bekanntlich gibt's ja keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Ob sie nervös sei, will ich von ihr wissen. Ob es Stellen in ihrem Level gäbe, wo sie denkt, oh, bitte nicht da hinten hingucken, das ist noch nicht fertig.
Nicht da hinten hingucken, nicht unbedingt. Also habe ich tatsächlich am wenigsten Angst vor. Aber was natürlich irgendwie immer schlecht wäre, wenn es passiert ist, wenn aus ganz unerfindlichen Gründen irgendwie irgendwo was hakt, woran man halt selber gesessen hat oder wo man weiß, ach du je, warum geht es gerade nicht so, wie es geplant ist. Also wir haben natürlich schon versucht, die Demo wird auf Sicherheit gebaut ohne Ende. Also sie wird trotzdem live gespielt, gar keine Frage. Aber wir versuchen natürlich, so viel Sicherheit wie möglich reinzubauen. Also es gibt zum Beispiel nur die Gegner, die es dann nur gibt. Und an ganz gefährlichen Ecken oder so gucken wir uns auch 15.000 Mal die Collision an zum Beispiel, dass er auf jeden Fall nicht der hängen bleibt oder so. Aber diese kleine unbekannte X hast du jede Ecke wirklich 15.000 Mal angeguckt. Gibt's natürlich immer. Und dadurch, dass die Demo live gespielt werden wird, gibt es natürlich immer so einen ganz minimalen Koeffizienten, der sagt, ich bin ein Risiko, ich könnte trotzdem kaputt gehen. Und der ist natürlich, dadurch, dass man live spielt, immer da. Und vor dem hat man natürlich irgendwie dann so ein bisschen Respekt. Sodass vielleicht gibt es irgendwo in der ganzen Demo eine Ecke, wo eine Kollisionskante ist zum Beispiel. Und wenn der Gegner genau zu der Zeit zu diesem Punkt springt, dann würde er sich nicht mehr bewegen oder so. Das ist natürlich schon was, wo man sich hofft, dass man diese Ecken alle findet und sie raus hat, aber man kann sich nie zu 100% sicher sein. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Driver, die wir haben für die Demo, also die Leute, die spielen werden, da haben wir 2 Stück, Entschuldigung für meinen saloppen Ton, die Scheiße aus dieser Demo rausgespielt. Die werden das, glaube ich, hinkriegen. Und ich glaube, da sind wir. Also wir spielen die alle schon so lange und wir arbeiten da so intensiv dran.
Der Parklevel ist übrigens auch das erste, was ich von The Search 2 sehe. Und ich wundere mich. Schließlich soll der Star des Spiels doch eigentlich die zusammenhängende Stadt sein. Keine echte Open World, zwar aber doch mit größeren Freiheiten als die ziemlich linearen Industrieanlagen des ersten Teils. So lautet der interne Projektname von The Surge 2 auch Metropolis. Warum also den für das übrige Spiel nicht unbedingt repräsentativen Park dieser Metropole zeigen und nicht die Metropole selbst?
Wir haben versucht, bei jedem Level so ein bisschen seine eigene Charakteristik auszuarbeiten. Die ist vielleicht manchmal für den Spieler nicht unbedingt so ganz offensichtlich zu erkennbar oder bestehen meistens nur so aus One-Linern. Also dieser Level zum Beispiel, sein Charakteristik ist, dass er sich einmal im Spiel zum Beispiel verändert und quasi wieder bespielbar wird und dann ist er, wir bauen ihn quasi zweimal. Und beim Parklevel war es halt zum einen dieses Naturthema, also dieses ganze Vegetation, dieses ganz neue Environment ist natürlich, obwohl die Stadt schon ein krasser Kontrast ist zu diesem ganzen Indoor- und Produktionshallen-Thema von Surge 1, ist, glaube ich, dieser Wald und diese Flora-Fauna-Topic ist, glaube ich, einfach noch krasserer Kontrast zu dem, was wir vorher gesehen haben. Es ist auch ein Thema, behaupte ich jetzt einfach mal, oder meine ich so, dass es so ist, dass super viele, auch gerade aus der Art-Abteilung und so, super gerne sich schon immer mit beschäftigen wollten. Mal nicht nur architektonisch, also natürlich auch, aber nicht nur rein statisch architektonisch zu arbeiten, sondern einfach auch mal was wirklich Natürliches zu bauen. Der Anspruch ist natürlich, glaube ich, auch nochmal irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr obendrauf, weil gerade Pflanzen und natürliche Dinge, glaube ich, nochmal eine Stufe mehr on top sind, die halt realistisch darzustellen und so weiter und so fort. Und es hat uns natürlich auch super viel Freiheiten gegeben, dieses Level einfach zu gestalten, weil es musste keinen Regeln folgen, wie zum Beispiel einer Stadt. Eine Stadt muss, selbst wenn wir sagen, wir sind 50 Jahre in der Zukunft und wir können rein theoretisch bauen, was wir wollen, weil es ist unsere Stadt, muss eine Stadt trotzdem irgendwie gewissen Regeln folgen, damit ich erkenne, es ist eine Stadt. Aber wenn wir sagen, wir machen einen Park, was natürlich ist, da konnten wir uns so heftig austoben und es hat uns so viel Offenheit und Freiheit gegeben, Dinge zu bauen, wo vorher einfach keine Möglichkeiten zu bauen, wie zum Beispiel einfach, wir haben Gras, das sich auf den Spieler, also wenn er da seine Waffe schwingt, dann haben wir Gras, das sich im Wind bewegt und wir haben Pflanzen und Bäume und Äste, die zerbrechen und all sowas. Und es sind halt, glaube ich, doch die stärkeren Kontraste zu Kisten und irgendwelchen Metalltüren und so, die da einfach dann wahrscheinlich doch den ausschlaggebenden Impuls gegeben haben, um zu sagen, das ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Ding und es passt trotzdem zu unserem Sci-Fi-Thema.
Das Gespräch über den Parklevel bringt mich zu einer anderen Überlegung. Wie werden solche Entscheidungen eigentlich getroffen? Und von wem? Wie funktioniert die Hierarchie bei Deck 13? Wie viel Mitsprache haben die Designer und sogenannten Owner wirklich? Und wie viel wird von den tatsächlichen Ownern, also der Geschäftsführung, von oben herab entschieden? Das frage ich Maximilian Georg, den zweiten Level-Designer in Alina Dresmanns Level-Gruppe. Wie muss man sich die Entstehung von The Surge 2 aus Mitarbeiterperspektive vorstellen? Schließlich war diese Fortsetzung schon vor Erscheinen des ersten Teils unter Dach und Fach. Aber ab wann wussten die Mitarbeiter davon? Und wie viel stand schon fest?
Ganz unter Dach und Fach war es noch nicht. Also der Vertrag war zu dem Zeitpunkt noch nicht unterschrieben, aber es hat alle Zeichen haben darauf hingedeutet. Es wird das Sequel geben. Und dann stehen von vornherein natürlich schon so ein paar Sachen fest, auf die wir dann keinen Einfluss haben, die einfach die Filmleitung und der Publisher schon als feste Ziele gesetzt haben. Dazu muss ich aber auch sagen, dass Deck 13 glücklicherweise eine Firma ist, die genau in der Größe ist, dass man groß genug ist, ambitionierte Sachen zu machen. Gleichzeitig aber klein genug, dass sich jeder einbringen kann, selbst wenn es um große Entscheidungen geht oder Ideenfindung für große Themen. Wir wussten aber zum Beispiel schon, es wird eine Stadt sein, in der das Ganze spielt. Nicht mehr so ein abgekapselter Bereich wie die Creo-Fabrik im ersten Teil. Auch nichts Vergleichbares, sondern, wie gesagt, größer angelegt in dieser Stadt. Und dann stand zusätzlich fest, dass es irgendwie in der Mitte ein großes Event geben soll, was die bestehende Welt verändert. Und dass man eben danach auch Orte wieder besucht, die sich dann verändert haben.
Ganz kurz, sorry, dass ich Sie unterbreche, aber nur zu meinem Verständnis, das stand fest. Wie wird denn sowas kommuniziert?
Wir hatten ein großes Kickoff-Meeting mit der ganzen Firma. Mhm. Sowas haben wir häufiger mal. Der Matthias und der Jan sind da zum Glück sehr transparent. Wir kriegen immer über alle möglichen Entwicklungen ziemlich zeitnah ein Update, wo man auch wirklich das Gefühl hat, kriegen hier gesagt, was Sache ist und nicht irgendwie geschönte Zahlen oder sonst irgendwas. Es gibt einem dann ja ein ganz gutes Gefühl als Arbeitnehmer, dass man da nicht irgendwie, dass einem da was vorgeschaukelt wird. Und das war dann einfach ein Kickoff-Meeting. Da waren wir alle im Meetingraum versammelt und uns wurde präsentiert, das ist jetzt der Grundstock für Search 2 oder für Metropolis. Und darum wird es grob gehen. Und danach wurden wir aufgeteilt, oder wir wurden nicht aufgeteilt, sondern es wurde bekannt gegeben, was es für Arbeitsgruppen geben wird, zu welchen Themen. Und dann konnte man sich aussuchen, an welcher dieser Arbeitsgruppen, Workshops haben wir das dann, die einzelnen Veranstaltungen genannt, an welchen man davon teilnehmen möchte. Und in den Workshops wurde dann zum einen geschaut, was wurde bei diesem Thema in Search 1 gut gemacht, was wurde schlecht gemacht, was wollen wir ändern, was sind unsere größten Ziele. Und dann spezifisch haben wir uns dann die einzelnen Detailpunkte vorgeknöpft. Beispielsweise war ich dann hauptsächlich in der Levelgruppe, wo wir erstmal geguckt haben, okay, wir haben diese 7 bis 8 oder 9 Level. Was ist überhaupt das Thema davon? Was sind das für Orte? Was wird da passieren? Dann haben wir verschiedene Vorschläge gemacht. Erstmal so gröbere Themen und dann so ein paar Subthemen. Zum Beispiel, okay, das könnte ein Hafen sein. Aber wenn das ein Hafen ist, was ist dann das konkretere Thema? Geht es vielleicht auf eine Bohrinsel oder ist man in Slums oder in einer Werft oder so? Mhm. Und haben dann eben verschiedene Vorschläge gemacht, haben das in die Vision Group gegeben und dann später im Dialog uns darauf geeinigt, was jetzt die eigentlichen Themen werden. Und daraus sind dann neue Arbeitsgruppen entstanden, für jedes dieser Level eine Arbeitsgruppe. Also die Vision Group setzt sich zusammen aus der Geschäftsleitung und den jeweiligen Department Heads. Also unser Chef Game Designer, unser Chef Artist und unser Chef Programmierer. Production ist immer mit dabei. Ich weiß aber nicht, ob die nur beiwohnen oder auch Teil der Vision Group sind. Kann ich gerade nicht so genau mich erinnern, wie da die Konstellation ist, aber das ist so die höchste Entscheidungsinstanz, wenn es darum geht, irgendwelche wichtigen Entscheidungen zu treffen. Aber generell versuchen wir, diesen Hierarchieapparat so flach wie möglich zu halten. Jeder, der an etwas arbeitet, soll auch ein gewisses Ownership dafür entwickeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Level, an dem ich zurzeit arbeite, ist das erste Level und damit auch das Tutorial-Level. Und wenn jetzt jemand Fragen zum Tutorial-Level hat, geht er eben nicht zu meinem Chef und fragt den, weil wahrscheinlich weiß ich es besser und weil ich eben einfach näher dran bin, mehr Zeit damit verbringe. Und deswegen ist auch meine Meinung, wenn ich sage, ich glaube, dass das die bessere Lösung ist als jene, nicht wertlos, nur weil ich nicht in der Vision Group oder kein Senior Designer oder sonst was bin, sondern ich bin der hauptsächlich daran arbeitet. Dadurch hat da meine Meinung eben auch etwas Gewicht und das versuchen wir so weit wie möglich umzusetzen, dass eben die Leute, die am meisten damit zu tun haben, auch gewisses Ownership bekommen.
Jetzt will ich natürlich wissen, wie arbeitet diese ominöse Vision Group? Was genau wird dort besprochen und entschieden? Und wer ist die treibende Kraft, die ausschlaggebende Stimme hinter diesen Entscheidungen? Ende August hatte ich dann endlich die Gelegenheit, einem solchen Vision Group Meeting beizuwohnen. Aber das ist eine Geschichte für die nächste Folge.